Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid im Hörerfenster bei Radio X, wie immer, richtiger Sender, richtige Zeit. Heute Greenpeace Frankfurt. Wir haben heute Sendung über unsere einzelnen Arbeitsthemen, Arbeitsbereiche. Die politische Diskussion wird jetzt zwar durchaus mit gutem Grund von einem anderen Thema überladen oder ja dominiert. Aber auch in unseren Bereichen gibt es Entwicklungen, Veränderungen zum Guten und zum vielleicht weniger Guten. Darüber heute mehr. Ich habe hier Leute aus unseren verschiedenen AGs. Das ist einmal die Anita Vogt, die bei uns für die TTIP AG zuständig ist. Hallo Anita.
Hallo.
Der Jahreszeit angemessen, hat sie behauptet, mit Grippe geschädigter Stimme, aber ich denke, das werden wir schon noch hinkriegen heute. Dann habe ich für die Meere die Ingrid Ahrens. Hallo Ingrid, sie ist ja auch öfter hier bei uns.
Ja, hallo Otto.
Und dann den Joe Reinhardt, er wird bei uns jetzt heute das Thema Energie und Klima bearbeiten. Hallo Joe.
Hallo.
Und mein Name ist Otto Gebhardt, ich versuche mich an der Technik und werde euch auch ein paar Informationen aus unserer Wald- und Lebensmittel-AGs rüberbringen, von denen heute leider niemand da sein konnte. Ich habe mal heute an den Anfang der Sendung unser Leit oder wie die Ingrid vorher sagte, Leit im Sinne von Leitmotiv gestellt. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Das ist eine Weissagung der Cree, das ist ein Indianerstamm in Kanada. Und es gibt da einen aktuellen Anlass, weshalb ich heute mal dieses Motiv an Anfang unserer Sendung gestellt habe. Die Cree, also genauer gesagt, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig auch aus, Wasnanipi Cree in Kanada, haben Ende August Greenpeace Kanada und einige Journalisten und auch von Greenpeace Deutschland war eine Vertreterin dort zu einer gemeinsam eingeladen, um einen der letzten Urwälder in der Region dort zu besuchen. Der Kampf, kann man sagen, zwischen den Cree und Greenpeace, der dauert schon länger an für den Erhalt der Wälder. Im Juli gab es ein Abkommen zwischen der Regierung in Quebec und dem Grand Council der Cree über einen Schutz von ca. 500 Hektar Wald, was ein schöner Erfolg ist einerseits, aber auf der anderen Seite eben auch einer der letzten unberührten Wälder der Cree eigentlich von dem Schutzabkommen ausgenommen wurde. Es handelte sich hier um den Broadback Valley Forest, der eine Größe von ca. 5000 Hektar Urwald beinhaltet. Diese intakten Wälder da in dem Broadback Valley sind für die Cree-Kultur unverzichtbar. Sie jagen und fischen dort. Die Waldgebiete sind ein besonders geschützter oder ein besonders wichtiger Lebensraum, der dort auch zum Beispiel den heimischen und bedrohten Waldkaribu beherbergt, kann man sagen, der sich dort aufhält. Dieser Teil des Urwaldes ausgenommen wurde von dem Schutzabkommen, wollen die Cree nachverhandeln. Bleibt zu erwarten, wie sich die jetzt am vergangenen Wochenende erfolgte Wahl in Kanada auf auch unter anderem den Umweltbereich auswirken wird. Es gibt ja da einen neuen Premierminister, einen Liberalen, den Herrn Trudeau. Mal gucken, was der in diesem Bereich oder auch in vielen anderen Bereichen noch so bringen wird. Greenpeace Deutschland war mit einem ARD-Korrespondenten aus New York vor Ort und es waren noch andere Medienvertreter, Medienleute mit dabei. Wer da nachgucken möchte, es gibt in der Mediathek von der ARD im Weltspiegel vom 13.09. einen rund 7-minütigen, doch recht interessanten, aufschlussreichen Bericht zu dieser Reise, die da unternommen wurde. Der Hintergrund für die Einladung von Greenpeace Deutschland ist eben der, dass der Axel Springer Verlag über viele Jahre Papier von der Firma Resolute Forest Products bezogen hat. Es ist einer der größten Holz- und Papierfirmen in der Region. Auf Nachfragen von Greenpeace vor Antritt der Reise gab es eine Mitteilung von Springer, dass sie so lange kein Papier mehr von dieser Resolute-Gruppe beziehen werden, so lange bis der Konflikt zwischen Resolute und First Nations, das sind die Eingeborenen, Einheimischen, und Umweltschützern beigelegt ist. Das ist ein schöner Erfolg für Greenpeace Deutschland in dem Zusammenhang und ob Springer sich an diese Ankündigung hält, werden wir natürlich beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Wer über diese Reise noch neben diesem ARD-Bericht etwas nachlesen möchte, kann das auf unserer Internetseite www.greenpeace.de/themen/Wälder. Auf der Internetseite greenpeace.de findet er unter dem Stichwort Themen viele andere interessante und lesenswerte Artikel aus den verschiedensten Arbeitsbereichen, die wir so durchgehen. Sollte man jetzt annehmen, dass Urwälder nur in Kanada oder in den Tropen schützenswert sind, gibt es auch Hinweise auf Aktivitäten in Deutschland, / Europa. Es gibt auch hier absolut schützenswerte Urwälder, die zum Teil eben noch in der Entstehung sind. In Deutschland betrifft es überwiegend die alten Buchenwälder, die auch eben unter anderem für den Klimaschutz immens wichtig sind. Das sieht man schon allein daran, die Bedeutung von dem Wald, wenn man überlegt, dass Indonesien nur aufgrund des Abbrennens von Tropenwald für die Einrichtung von Palmölplantagen an dritter Stelle der CO2-Emittenten weltweit liegt nach China und USA. Kann man sich in etwa vorstellen, wie bedeutsam und wichtig Wälder eben sind, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch als Heimat für viele Tier-, Pflanzen-, Pilzarten und natürlich auch Erholungsorte für uns Menschen, wo man auch mal, wie heißt es so schön, die Seele baumeln lassen kann. Neben dem Radio hören bei uns natürlich gibt es noch nicht, auch noch diese Möglichkeit. Das sind eben Urwälder von morgen und die sind eben auch bedroht durch Privatisierung und Nutzung. Und eine Umstrukturierung der Forstwirtschaft durch einen massiven Holzeinschlag, der dabei erfolgt. Es besteht allerdings auch Hoffnung wiederum für den Schutz unserer Buchenwälder durch einen Beschluss der Bundesregierung und des Bundestags, bis 2020 5% der deutschen Wälder unter Schutz zu stellen. Allerdings ist es noch ein weiter Weg bis dorthin. Aktuell sind es rund 1,9% der Waldflächen, die der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Und das Ziel soll eben, wie gesagt, sein, laut Bundesregierung bis 2020 5%. Beim Schutz der Natur oder alter Wälder überhaupt ist Deutschland eigentlich, beim Schutz der alten Wälder ohne forstliche Nutzung ist Deutschland eigentlich fast schlimmer als ein Entwicklungsland, weil eben diese 1,9% viel zu wenig sind. Greenpeace fordert da eben daher einen sofortigen Einschlagstopp für Buchenwaldbestände, die älter als 140 Jahre sind und das so lange, bis langfristig 10% der öffentlichen Waldbestände aller Laubwälder unter Schutz stehen. Und zwar sollen es auch zusammenhängende Fläche sein und die sollen aus der Holznutzung genommen werden und dadurch eben dauerhaft geschützt. Die Laubmischwälder waren eigentlich für Europa immer die dominierenden Baumarten. Und die sind auch insgesamt anpassungsfähiger als an den Klimawandel, als zum Beispiel die Waldplantagen, die aus Fichten und Kiefern, also sprich Nadelbäumen, bestehen. Die Buchen oder diese Laubmischwälder können auch bis ins hohe Alter CO2 aufnehmen und das auch langfristig speichern. Soweit mal die Informationen aus unserer Wald AG, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ja, weiter bei Radio X Hörerfenster. Wir haben jetzt den Joe Reinhardt. Hallo Joe nochmal. Du wirst uns jetzt etwas über die Klima-Energie AG berichten, Informationen aus den AGs. Wir wollen mal anfangen mit dem Atomausstieg, Atommüllendlagersuchkommission, was ein langes Wort. Herzlich willkommen.
Ja, es ist ein langes Wort für ein großes Trauerspiel. Denn wenn man die Nachrichten verfolgt, und das tun ja sicherlich viele Hörer aus, dann weiß man, dass der Abriss und die Entsorgung, dass der Abriss der AKWs und die Entsorgung des Atommülls sehr viel teurer sein wird als bisher gedacht. Man weiß heute noch nicht, ob die Energiekonzerne das stemmen können. Und ein weiterer Fehler im System ist der, dass der Staat die Rückstellungen, die die Atomkonzerne für den Abriss und die Entsorgung des Atommülls einrichten mussten, dass die weiterhin unter der Kontrolle der Energiekonzerne bleiben. Das bedeutet, wenn RWE, E.ON oder Vattenfall pleite geht, dann hat der Steuerzahler das Nachsehen, beziehungsweise dann dürfen wir Bürger für den Abriss der AKWs und für die Entsorgung des Atommülls zahlen. Deswegen fordert Greenpeace schon seit Langem einen öffentlich-rechtlichen Fonds, so wie das in Schweden geregelt ist. Da müssen alle Energiekonzerne das Geld einzahlen, was sie für den Abriss der AKWs und die Entsorgung des Atommülls zurückgestellt haben. Und dann kann der Staat dieses Geld verwalten und den Energiekonzernen zur Verfügung stellen, wenn sie ein Atomkraftwerk abbauen wollen. Das wäre sehr viel besser, diese ganzen Gelder unter öffentliche Kontrolle zu stellen, als sie in privater Hand zu belassen. Denn bei einer, wie gesagt, bei einer Pleite der Unternehmen ist das Geld futsch.
Es gab da jetzt einen Stresstest, einen sogenannten Stresstest für die AKW oder Energiekonzerne, besser gesagt. Da gab es eine interessante Bemerkung in dem Bericht drin, dass die, die diesen Bericht erstellt haben, davon ausgehen, dass die Energiekonzerne auch in den nächsten, ja, soll ich sagen, Jahrzehnten weiter expandieren, Geld scheffeln, dass es also kein Problem gibt, dass diese Rücklagen gesichert sind. Wie soll man das einschätzen?
Es ist völlig rätselhaft, wie die Autoren zu dieser Einschätzung kommen, denn wenn man sich den Energiemarkt alleine der letzten 10 Jahre anschaut und sich mal vergegenwärtigt, was da an Umwälzungen, an Veränderungen passiert ist, auch Gott sei Dank durch den positiven Verlauf der Energiewende, dann kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die Energiekonzerne, dass es ein RWE-Konzern, ein E.ON-Konzern in der heutigen Form in 40 Jahren noch in dieser Weise geben wird. Also das ist sozusagen, ja, wie sagen, Kaffeesatzleserei, die da betrieben worden ist.
Ich meine, es geht ja um nicht wenig Geld. Im Moment sind es laut in den Rückstellungen rund 37 Milliarden Euro, die aber überwiegend in den Büchern stehen.
Richtig, das heißt nicht, dass die Energiekonzerne das Geld wirklich haben, denn in der Vergangenheit durften sie ja auch mit diesen Rückstellungen frei agieren. Ich sage nur ein Beispiel, RWE hat mit Rückstellungen aus diesen Geldern, die für Abriss und Entsorgung von AKWs gedacht waren, eine Telefongesellschaft gegründet. Ja, also das Geld sozusagen zweckentfremdet. Ein staatlicher Fonds hätte das nie machen dürfen oder eine öffentliche Bank wie zum Beispiel die KfW, wenn die mit Geld so umgehen würde, dann gäbe es richtig Ärger.
Das Thema Atommüllentsorgung wird uns sicher noch Jahrzehnte beschäftigen. Da haben wir sicher ein Dauerthema gefunden. Greenpeace war jetzt dieser Tage wegen dem, Coup, kann man sagen, in den Medien. Ist es mehr ein PR-Gag oder steckt da ernsthaft was dahinter? Es geht um den, ja, formulieren wir es anders, will Greenpeace in die Braunkohleförderung einsteigen? Stichwort Kauf von Vattenfall, Tagebauen in der Lausitz.
Also Greenpeace wird sicherlich nicht Bergbauunternehmen werden wollen. Die Idee, die dahinter steckt, ist ganz schön clever. Nämlich, wie man ja weiß, plant Vattenfall den Verkauf seiner Braunkohlesparte hier in Deutschland. Und Greenpeace Schweden hat für diese Sparte ein Angebot unterbreitet mit dem Ziel, diese ganzen Braunkohletagebaubetriebe in eine öffentlich-rechtliche Stiftung zu überführen und dann nach und nach aus der Braunkohle auszusteigen. Das ist nicht neu, das haben wir in der deutschen Geschichte schon mal erlebt, und zwar beim Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet. Ich selber stamme aus dem Ruhrgebiet, mein Onkel war Bergmann. Also ich habe das in der eigenen Verwandtschaft auch miterlebt, dass man schrittweise aus der Kohle aussteigen kann und so wie es Greenpeace sich vorstellt, 2030 der letzte Braunkohletagebau dann geschlossen wird. Das kann man sozialverträglich und vernünftig regeln. Deswegen, die Idee hat einen gewissen Charme. Es ist nur leider damit zu rechnen, dass Vattenfall sich vielleicht am Ende da gar nicht drauf einlassen wird.
Ja, zumal es ja auch noch zwei Übernahmekandidaten gibt aus der Tschechei, die in dem Metier tätig sind. Die in der Tschechoslowakei darf keine Braunkohle abgebaut werden. Es gibt da aber diese zwei falsch.
Einspruch, euer Ehren.
Okay.
Gerade vor einigen Tagen hat die tschechische Regierung den Braunkohleausstieg, den sie 1991 mal beschlossen hatten, gekippt.
Ah, das war
die. Und das wird für unsere tschechischen Greenpeace-Freunde auch einen Riesenhaufen Arbeit in der Zukunft bedeuten, die Politik da wieder in die richtige Richtung zu bringen.
Okay, diese Information ist wohl an mir vorbeigegangen. Okay. Ja, sei es drum. Als ich diese Nachricht gehört habe, war mein erster Gedanke, darf Greenpeace das überhaupt? Jetzt muss man eben wirklich dazu sagen, Die Schlagzeile war immer, Greenpeace möchte Vattenfall Tagebau übernehmen. Man muss sagen, es ist Greenpeace Nordskater, wie die heißen, also die nordischen Länder, sprich Schweden. Bei uns wäre das schwieriger, das zu übernehmen, weil wir ja gemeinnützig sind und es sich hier eher um eine kommerzielle Geschichte geht. Ist das richtig?
Ja, die Rechtsform von Greenpeace Deutschland ist eine Vereinsrechtsform.
Also
wir sind ein e.V., so wie der NABU, auch wie der BUND. Wir können aus juristischen Gründen sowas nicht machen, zumal Vattenfall ja auch ein schwedischer Konzern ist. Und von daher ist es auch logisch, dass Greenpeace, dass die schwedischen Greenpeace-Freunde sich der Sache annehmen, wenngleich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze ja in eine öffentlich-rechtliche Stiftung übergeführt werden soll, die dann nicht unbedingt Greenpeace Schweden leiten muss. Und vor allen Dingen ist ja auch noch wichtig, Vattenfall muss das Kapital für diese Stiftung zur Verfügung stellen.
Ja, ich meine, es gibt ja andere Beispiele. Du hattest den NABU vorher erwähnt oder den BUND, die ja auch teilweise Landstriche übernehmen, aufkaufen, um zum Beispiel Wanderkorridore für Wildkatzen, für Luchse zu schaffen. Also auch dieses Thema bleibt zu verfolgen. Da wird in den nächsten Tagen wohl auch einiges sich bewegen, was Vattenfall anbelangt. Diese Tagebaue bis 20. Oktober können, oder das war ja schon, mussten die Angebote abgegeben werden. Das führt uns auch gleich ein bisschen einen Schwenk auf den letzten Themen, das du jetzt sogar ein bisschen bearbeiten wolltest. Im Dezember oder jetzt Ende November, Anfang Dezember findet ja in Paris die nächste Weltklimakonferenz statt, von der ja doch vieles erwartet, erhofft oder man muss sogar sagen notwendig sein dürfte. Viele haben sicher diesen Sommer noch in Erinnerung, der wärmste Sommer, je aufgezeichnete Sommer war. Was steht denn im Hinblick auf Paris zu erwarten?
Da sind die Erwartungen meinerseits nicht sehr groß. Also es würde mich schon sehr freuen, wenn die Politik sich da auf einen Minimalkompromiss für den Klimaschutz einigen würde. Dennoch ist es im Moment so, dass die Vorschläge, die für die Konferenz auf dem Tisch liegen, eher darauf hindeuten, dass wir in Zukunft nicht mehr über das 2-Grad-Ziel reden, auf das sich die Staatengemeinschaft ja mal geeinigt hat. Das 2-Grad-Ziel bedeutet, die globale Durchschnittstemperatur darf nicht um mehr als 2 Grad ansteigen, da sonst der Klimawandel nicht mehr handelbar sein wird. Im Moment liegen Vorschläge auf dem Tisch, die eher auf ein 3-Grad-Ziel hindeuten. Das bedeutet, die Politik wird wahrscheinlich nicht viel reißen in Paris. Im Gegenteil, sie streitet sich herum. Der eine schiebt dem schwarzen Peter den anderen zu. Das Gleiche haben wir ja im Moment in der Flüchtlingsfrage. Da streitet sich die Politik, während sich ganz viele ehrenamtliche Menschen in Deutschland und in Europa um die Flüchtlingshilfe bemühen, sich engagieren, viele Stunden aktiv sind. Und genau das brauchen wir auch weiterhin in der Klimadebatte, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert und den Politikern permanent auf die Füße tritt. Denn sonst werden die nächsten Generationen hier mehr oder weniger ein Trümmerfeld erben. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Und gerade unsere Generation, also die meines Alters, wir sind die erste Generation, die die ersten Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt. Aber wir sind auch die letzte Generation, die die gravierendsten Folgen des Klimawandels verhindern kann. Deswegen müssen wir uns da alle anstrengen, weil der Politik, ich sagte es gerade, kann man es nicht überlassen, sonst geht's schief.
Was kann jede Einzelne von uns tun? Ganz kurz zwei Sätze. Anita, fällt dir was dazu ein? Ingrid, ihr dürft ruhig auch was sagen. Was kann man tun?
Naja, man kann bei sich selber anfangen. Das ist etwas, worüber man selber Herr ist. Nämlich, wie kaufe ich ein? Wie lebe
ich? Und Frau
ist? Muss ich die Heizung anhaben und das Fenster auf? Oder mache ich nicht lüfte ich stoßweise? Also es gibt ganz viele Sachen, wie man sich selber korrigieren kann. Aber das andere ist natürlich, wir müssen auch gucken, dass die Politik weitergeht, dass die Energiewende nicht an die Wand gefahren wird, wie es im Moment mit Gabriel leider passiert. Also da ist die Zivilgesellschaft überall gefragt.
Ja, ich denke auch, das Bewusstsein ist noch sehr gering in der Zivilgesellschaft. Das sind immer einzelne Gruppen, die sich engagieren. Aber der Normalbürger, bei dem ist, glaube ich, dieses Problem noch gar nicht so richtig angekommen. Wenn ich nur an diesen Müllstrudel denke im Meer, wo man denkt, der wird immer größer und kein Mensch denkt so richtig darüber nach, dass man vielleicht auch mal ein anderes Transportmittel nimmt und nicht bloß immer eine Plastiktüte.
Ja, und Transport beim öffentlichen Personenverkehr, Joe.
Genau, also denken wir mal an Frankfurt. Wir haben immer noch zu viele Autos hier in der Stadt auf der Straße, die zu viel Dreck machen. Das kann man auch ändern. Was ich aber noch erwähnen möchte abschließend, wenn Paris scheitert und es sieht im Moment leider so aus, dann bedeutet das auch mehr Flüchtlinge. Darüber muss sich jeder in diesem Land und in Europa und auf der gesamten Welt im Klaren sein. Wenn der Klimaschutz scheitert, haben wir mehr Flüchtlinge. Wir haben heute oder bis zum Jahr 2020 befürchten die Vereinten Nationen 50 Millionen Klimaflüchtlinge. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir im Klimaschutz unbedingt vorankommen und nicht erst in 10 oder 20 Jahren, sondern heute.
Gut, vielen Dank mal bis hierher, Joe. Du musst uns jetzt leider verlassen. Danke für deinen Beitrag. Okay, nächstes Themenfeld, die Meere. Und auch das passt ja zum vorherigen Thema Klima. Gute Nachrichten, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Shell steigt aus der Arktis raus. Kann man das so sagen, Ingrid?
Ja, ich würde sagen, im Moment sieht es ganz so aus. Also Shell hat seine Bohrung im Moment im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt und zieht sich eben zurück aus der Tschuktschen See. Aber das ist eben auch nur auf absehbare Zeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Konzern, der erstmal 3 Milliarden Euro jetzt ausgegeben hat, sich für immer aus der Arktis zurückziehen wird. Das wäre einfach ökonomisch nicht sinnvoll. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass das jetzt für immer ist. Denn man muss überlegen, im Moment kommt sowieso der Winter, also die könnten jetzt sowieso nicht weiter bohren. Von daher ist das auch logisch, dass sie sich jetzt zurückziehen. Und ich denke, im nächsten Frühjahr werden neue Verhandlungen stattfinden und dann wird das weitergehen. Und das ist halt das Problematische. Und denn die Sache ist ja eben auch aus ökologischen und ökonomischen Gründen ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso man überhaupt in der Arktis bohren kann. Also die finanzielle Belastung, die Shell eingegangen ist auf der einen Seite, und dann ist es ja so, dass die Ölvorkommen, die jetzt erschlossen werden sollte, eben auch den Lebensraum der ansässigen Tierwelt stören. Und ein Unfall hätte kaum beherrschbare Folgen für das gesamte Ökosystem in der Arktis. Ich habe mal so ein paar Dinge hier zusammengefasst, also so ein paar Fakten. Pannenchronik des Shell-Konzerns, und da sieht man eben, dass im Jahr 2012 alleine also 5 oder 6 Pannen passiert sind, die, also wenn da schon Öl in der Bohrplattform gewesen wäre, wir schon ein Desaster höchsten Grades hätten. Also da war einmal bei den Bohrschiffen Noble Discovery, das ist die Bohrinsel, die eben jetzt schon an der Arktis funktioniert. Da sind eben 23 Mängel festgestellt worden. Das war im Mai 2012. Im Juli strandete die Noble Discovery wegen schlechten Wetters. Im September sollte die Notfallausrüstung getestet werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Absaughaube, die also bei einem Ölunfall funktionieren sollte und das Öl wenigstens absaugen oder abschöpfen sollte, überhaupt nicht funktionierte. Dann im November gab es einen Brand im Maschinenraum und es wurden also ganz eklatante Mängel im Sicherheitssystem festgestellt. Im Dezember lief die Bohrplattform Kulluk auf Grund. Wenn da Öl in der Plattform gewesen wäre, hätte auch das zu einem Riesendesaster geführt. Also hier sieht man eben Pleiten, Pech und Pannen, eine hinter der anderen. Und das ist eine Sache, wo wir einfach nicht zugucken können und wo wir eben uns weiter auch engagieren müssen. Zum anderen ist natürlich auch, wie ich schon sagte, die Natur sehr gestört. Und es gibt ja extra einen Vertrag, der besagt, eben, dass innerhalb von 15 Meilen Abstand erst gebohrt werden darf. Also Shell hatte jetzt 6 Bohrlöcher sich ausgesucht, wo gebohrt werden sollte. Keines von diesen Bohrlöchern war 15 Meilen voneinander entfernt. Das heißt, sie hätten auf keinen Fall mit 2 Bohrlöchern auf einmal anfangen können. Da hat auch Greenpeace darauf hingewiesen, und also deswegen wurde diese Störgenehmigung auch gar nicht erteilt, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass Shell in dem Sinne gar nicht die Richtlinie einhalten kann. Also nicht nur Greenpeace, sondern auch 9 andere Umweltorganisationen haben einen Brief an das US-Innenministerium gestellt und darum gebeten, doch das nochmal zu überprüfen. Ja, das sind einmal die wichtigsten Pleiten, die passiert sind. Auf der anderen Seite haben Greenpeace und auch andere Umweltorganisationen sich sehr stark engagiert. Man erinnert nur, also gerade an einem Montag, am 28. November wurde um 8 Uhr, also habe ich das erste Mal um 8 Uhr im Radio gehört, dass Shell seine Bohrung einstellt und erstmal die Tschuktschesee verlässt. Am Samstag davor hatten wir gerade an 90 Shell-Tankstellen eine Demonstration gegen den Ölkonzern eingeleitet und mit ganz vielen Autofahrern gesprochen, die auch teilweise natürlich auch noch gar nicht von diesem Desaster erfahren hatten und die also ganz verwundert waren und natürlich auch dann sagten, sie würden sich an einem Boykott Shell gegenüber auch beteiligen. Dann im Sommer war die Beluga aus von Greenpeace hier in Frankfurt und wir haben ganz, ganz viele Unterschriften gesammelt und haben auch Lappen bemalt.
Putzlappen
bemalt. Also in Hamburg sagt man mal Feudel dazu. Die wurden dann auch zusammengenäht zu einem
Feudel.
Genau.
Ja, wahrscheinlich auch im Hausputz, oder?
Ja, genau. Und wie gesagt, die Beluga war ein Wochenende hier, die Beluga von Greenpeace, und wir haben ganz, ganz viele Putzlappen gesammelt und da konnten die Bürger dann ihre kreative Ader entdecken und haben dann eben kurze Statements auf diese Putzlappen geschrieben und die wurden jetzt auch im September das erste Mal in Hamburg ausgelegt und die Bürger sind, man merkt es schon, sie sind dann auch sehr engagiert, man muss einfach den Bürgern nur klar machen, was passiert, wenn es zu einem Ölunfall kommt. Und die Wissenschaft hat ja festgestellt, dass mit 75%iger Sicherheit ein Ölvorfall passieren kann. Also ein Blowout sozusagen, der dann auch gar nicht gestoppt werden kann. Denn der nächste Schutztrupp, der ist 1000 Kilometer entfernt. Und bis der dann an der Ölbohrstelle angekommen ist, ist schon so viel Öl ausgelaufen. Also das macht man sich überhaupt nicht vorstellen.
Zumal ja die Zeitfenster da ja auch ziemlich klein sind. Ich meine, muss ich mal vorstellen, ein Unfall wie bei der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, der ist ja da oben in diesen unwirtlichen Regionen faktisch unbeherrschbar. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu dem, von was du vorher sagtest, eine Bemerkung machen. Also es war nicht so, dass wir die Autofahrer oder Autofahrerinnen zum Boykott von Shell aufgerufen haben. Das dürfen wir nicht. Das waren Äußerungen, die auch von den Leuten selber kamen, einfach mal, um das klarzustellen. Was gab's denn in der Meeres-AG oder was läuft denn in der Meeres-AG im Moment sonst noch außer dieser Arktis-Shell-Kampagne?
Ja, also im Moment machen wir wieder die Fischrecherche. Ich, liebe Hörer, ihr kennt ja sicherlich unseren Fischratgeber, der jedes Jahr neu rauskommt. Und der jetzt auch als App eben aufs Handy zu laden ist, da sind wir im Moment gerade dabei, in Supermärkten eben nochmal zu schauen, wie eigentlich die Produkte gefischt werden, welche Art von Fischerei, ob sie nachhaltig gefischt worden sind und so weiter. Das wird jetzt in dem neuen Fischratgeber alles veröffentlicht, aber erstmal sammeln wir noch die Informationen und dann geben wir das nach Hamburg und die werden das dann in den neuen Fischratgeber verarbeiten.
Ja, schönen Dank, Ingrid. Bis hierher aus deinem Metier, deinem ökologischen Umfeld, dem Wasser, das Meer, als Hamburgerin bist du ja dazu prädestiniert, oder? Hast es mit in die Wiege gelegt bekommen.
Ja, ich liebe das Meer.
Okay, nicht nur du, da kann ich nicht beruhigen.
Auch die Vielleicht kann ich nur noch mal eben kurz die Forderung, die Greenpeace aufgestellt, auch für zukünftige Ölbohrmaßnahmen. Also Greenpeace fordert keine Ölförderung in den arktischen Gewässern insgesamt. Und Greenpeace fördert Errichtung eines umfassenden Schutzgebietes rund um den Nordpol und keine industrielle Fischerei in den bislang eisbedeckten Gewässern der Arktis. Das wollte ich noch mal gerne loswerden.
Okay, genehmigt.
Danke.
Wir haben jetzt die Anita aus unserer TTIP-AG, TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership, schöne Formulierung. die eigentlich auch, es war ein Thema, das unsere Arbeit im letzten Jahr, kann man sagen, ziemlich bestimmt hat, also auch viel Zeit und in Anspruch genommen hat. Anita, was war denn, wie denn, was denn, wo denn, wann TTIP?
Ja, wann fing das an mit der TTIP-Gruppe? Es fing eigentlich an letztes Jahr im März 2014, da hat sich die TTIP-Gruppe gegründet. Und zwar, weil uns Umstände aus geleaktem Material, also was nicht öffentlich, sondern was, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich tatsächlich Politiker mit noch Gewissen nach außen gegeben haben. Und da kamen Dinge zutage, die uns so erschreckt haben, die so bedeutsam sind für unsere zukünftige Umweltaufgaben, die wir ja haben als Greenpeace, dass wir da massiv eingeschränkt werden würden. Also nicht nur Greenpeace, sondern die ganzen Bürger. Das heißt, da wird an demokratischen Grundpfeilern sollen damit angetastet werden. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Ja, und da haben wir uns gegründet. Und dann ging es natürlich los. Ich muss sagen, wir haben eine unheimlich große Resonanz in unserer Gruppe. Also es gibt keinen Bereich, der sich nicht bei uns mitmacht, einfach weil alle Bereiche betroffen sind.
Also du meinst eben alle unsere AGs,
Arbeits- alle unsere AGs, ja, okay. Genau. Mhm. Egal, ob das jetzt Energie ist, ob das die Landwirtschaftsgruppe ist oder Wald oder
Die Meere,
nicht zu vergessen, genau. Das heißt, wir haben angefangen, wir haben Stände aufgebaut und die Leute informiert, einen Flyer kreiert und fleißig ausgetragen und ausgeteilt, Unterschriften gesammelt für die europäische, also für die selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Wir waren auf den Flughafen-Demos, haben auch dort gesprochen, waren an den Aktionen, an den Aktionstagen dabei, da gab es ja jetzt 3 schon. Wir waren auf der Demo in Berlin, wir haben es satt. Wir waren in München bei dem G7-Treffen. Wir waren bei dem Aktionstag gegen TTIP im April hier in Frankfurt natürlich mit einer großartigen Schwimmnummer, die auch in die Tagesschau kam. Dann haben wir eine Fahrt gemacht nach Brüssel und da haben wir unter anderem Pia Eberhardt getroffen. Und zwar ist die bei der Gruppe CEO, Corporate Europe Organization. Und die untersuchen den Lobbyismus in Brüssel. Und da gehört TTIP auf jeden Fall ganz dicke mit rein.
Also eine dieser vielen Nichtregierungsorganisationen in Brüssel.
Genau.
Okay.
Dann hatten wir die Bildung eines Frankfurter Bündnisses gegen TTIP hier mit in Frankfurt auch mit angetrieben oder mit gestaltet. Mit denen zusammen hatten wir eine Veranstaltung mit Thilo Bode und Gabriels Wirtschaftsreferenten Hettmeier im Haus am Dom. Dann führen wir natürlich Gespräche mit Politikern und machen also ganz, ganz viel, schreiben auch Briefe. Und also wir sind wirklich aktiv. Das alles gipfelte bisher, also wir diese selbstorganisierte Bürgerinitiative, die hat mittlerweile nach einem Jahr über 3,28 Millionen Unterschriften gesammelt.
Europaweit.
Das heißt, in 28 Ländern der EU schafften immerhin 25 die Quote, die dazu erfüllt werden musste.
Also von 28 EU-Mitgliedstaaten sind 25 erfüllt. Diese Quote, das bedeutet, dass eine Anzahl an Unterschriften hochgerechnet aus der Anzahl der Abgeordneten im EU-Parlament vom jeweiligen Nationalstaat erreicht werden muss.
Danke.
Ja, nee, ich weiß nur mal zum Verständnis für die Leute am Radio, die vielleicht das nicht so, diese Begrifflichkeiten nicht so parat haben.
Und dann gipfelte das Ganze natürlich in der größten Demo des letzten Jahrzehnts hier in Deutschland und zwar am 10.10.2015 in Berlin mit immerhin 250.000 Teilnehmern. So, damit hört es natürlich leider nicht auf, sondern es geht die Frage, wie geht es weiter? Und die kleine Schwester, aber mindestens oder vielleicht sogar noch brisantere, ist CETA. CETA ist das Abkommen zwischen Europa und Kanada. CETA gilt als Blaupause für TTIP und enthält zum Beispiel die umstrittenen Schiedsgerichte, ist auch als ein lebendes Abkommen vorgesehen, Living Agreement. Das heißt, dass auch hinterher nach Vertragsabschluss, wenn alles ratifiziert wurde, die Lobbyisten und die Kommissare von beiden Ländern sich zusammensetzen können und das Abkommen verändern können, Dinge aufnehmen können und so weiter, ohne dass es nochmal durch Bundesrat, Bundestag und die ganzen üblichen demokratischen Regelungen gehen muss. Dann gibt es Negativlisten, sind da drin vorgesehen. Das heißt, alles, was drin steht, wird ausgenommen. Alles, was nicht drin steht, wird nicht ausgenommen. Das heißt, wenn es zukünftig neue Bereiche gibt, die wir jetzt noch nicht denken, die wir nicht kennen, die wir vergessen haben, dann kann das als bei diesem lebendigen Abkommen, bei diesem Living Agreement aufgenommen werden. Dann besteht eine Riesengefahr für die Daseinsvorsorge. Das ist ein sperriger Begriff. Damit sind alle Dienstleistungen, die der Staat im Interesse seiner Bürger anbietet, gemeint. Egal ob Wasserversorgung, Energieversorgung, Netzbetreiber, Straßenbau, Krankenhäuser und so weiter.
Ganz kurz, Anita, wegen der Zeit, die uns ein bisschen wieder mal davonläuft. Was ist denn der Stand bei CETA und was kann da in der nächsten Zeit passieren?
Also ich
sollte
möchte noch mal einen Punkt sagen, der ganz wichtig ist, um die Brisanz von CETA zu verstehen. Wir haben in Europa über 50.000 Konzerne aus den USA, und davon haben wiederum 82% eine Tochtergesellschaft in Kanada. Und wenn man sich das vorstellt, weiß man, dass die Klagemöglichkeiten über Kanada auch ohne TTIP gegeben sein wird. Jetzt Stand von CETA. CETA liegt nun ausverhandelt vor und bestätigt wirklich alle Befürchtungen. Der Beginn der Ratifizierungsphase wird vermutlich diesen Winter beginnen. Dazu wird zur Ratifizierung der Vertragstext zunächst durch den Europäischen Rat und durch das Europäische Europaparlament gehen. Voraussichtlich geht es dann in die einzelnen Mitgliedsländern, bei uns also zu Bundestag und zum Bundesrat. Das ganze Prozedere kann sich durchaus 2 Jahre hinziehen. Was allerdings über uns schwebt, das ist die Drohung von der Handelskommissarin, also ich nenne es jetzt mal Drohung, der Handelskommissarin Malmström. Diese überlegt nämlich schon laut, diesen Pakt vorläufig anzuwenden. Was bedeutet das? Seit dem Lissabon-Vertrag ist dies rechtlich möglich. So können für Tatsachen gesorgt werden. Heute schon könnte sie das dann diesen Vertrag quasi als geltend oder gültig erklären, obwohl vielleicht einzelne Länder diesen Vertrag so niemals unterschreiben würden. Denn sagt auch nur ein Land in der EU nicht zu, darf der Vertrag nicht abgeschlossen werden.
Okay, gut, auch TTIP und CETA. Ja, nee, es ist jetzt okay. Es ist einfach eine Zeitfrage. Ich habe nur 1-2 Sachen, die ich kurz durchsagen wollte. Aber auf jeden Fall wird auch dieses Thema TTIP vor allen Dingen uns weiter beschäftigen in nächster Zeit. Noch ganz kurz ein Satz: Was können die Leute denn tun? Ich meine, welche Möglichkeit haben wir denn? Wählen?
Ja, also in den nächsten 2 Jahren kommen die Landtagswahlen und ab März Kommunalwahlen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, um mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, weil bei Wahlen sind sie immer etwas offener den Bürgern gegenüber. Und da spielt es keine Rolle, ob man den Ortsbeirat anspricht oder EU-Abgeordnete oder am besten gleich alle zusammen. Und wenn es schräge Antworten gibt, wie zum Beispiel von Al-Wazir oder auch Ofi Gabriel das sagt, über TTIP keine Meinung zu haben, da es ja noch nicht vorliegt, verweisen Sie auf CETA. Also und versuchen Sie da mal eine konkrete Antwort, ja oder nein, würden Sie das unterstützen, wird das unterschrieben oder nicht? Eins muss man mal sehen, es gibt einen großen Widerspruch. Bei CETA sagen Sie heute, das kann man überhaupt nicht mehr aufschnüren, dieses Paket. Es sei ja nun fertig und kann nur im Ganzen verabschiedet werden oder verneint werden. Und das verneint geht ja mal gar nicht. Was denkt denn Kanada von uns?
Jetzt muss ich also wirklich abbrechen, weil ich habe noch einen ganz wichtigen... Wirklich Schluss, wir haben nur noch eine Minute. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen, ich hatte noch eine Sache zu einer Outdoor-Kleidung-Geschichte, die könnt ihr dann nachlesen. Da gibt es einen Report Chemie in unberührter Natur, da gibt es auch ganz unglaubliche Ergebnisse von Spurenfunden von Chemikalien in abgelegenen Bergseen und im Schnee in den Hochgebirgen. Und ein Hinweis auf ein Datum: Unsere Landwirtschafts-AG hat morgen am Samstag 2 Infostände, einmal in der Bergerstraße 174 von 10 bis 13 Uhr und in der Leipziger Straße von 14 bis 16 Uhr. Da geht es um Pestizidbelastung in der Landwirtschaft. Greenpeace hat da Apfelproben genommen und festgestellt, dass eben bei den konventionellen unglaublich viele Wirkstoffe, die eigentlich nicht in Lebensmittel gehören, gefunden wurden. Da könnt ihr euch informieren und auch dazu gibt es einen Report, der heißt Europas Abhängigkeit von Pestiziden, so schädigt die industrielle Landwirtschaft unsere Umwelt. Das ist, wie gesagt, morgen am 24. und dann noch unser Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Das ist dieses Mal, glaube ich, der 2. November. Und tschüss von uns.
Tschüss.